Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Garden Academy Podcasts. Sie kennen ihn aus Funk und Fernsehen. Zu Gast am DLR Rheinpfalz war diesmal Jürgen Feder, Extrembotaniker aus Bremen und Neophytenspezialist. Jürgen Feder, geboren im Jahre 1960 in Deutschlands nördlichster Stadt Flensburg, wurde einst als Gast in Stefan Raabs Sendung TV Total deutschlandweit berühmt. Ich selbst war damals Gartenbaustudent in Geisenheim und der Mitschnitt seines Auftritts verbreitete sich unter uns Kommilitonen wie ein Laubfeuer. Die Begeisterungsfähigkeit für Pflanzen, die wir sonst nur als Wildkräuter bezeichnen würden, ist einfach faszinierend. In dieser Folge lernen wir etwas über pflanzliche Einwanderer, welche Arten zurückgehen und welche zunehmen und warum diese ein Segen für unsere Pflanzenvielfalt sein können. Weitere Infos zu Jürgen Feder habe ich auch in den Shownotes gleich verlinkt, nach dieser Ausgabe, die diesmal etwas länger ist wie gewohnt, aber uns einen schönen breiten Einblick in die Welt der Neophyten in Deutschland gibt. So hören wir doch mal rein, was Jürgen Feder uns heute so zu erzählen hat.
Also ich soll noch mal was sagen, wer ich bin. Also ich komme aus Bremen, Jürgen Feder ist mein Name. Ich bin gelernter Landschaftsgärtner, habe dann Landespflege studiert. Landespflege ist also Biologie plus, ich habe immer einen Plan im Kopf. Was kann man machen, um Pflanzen zu vervielfältigen, Biotope zu verbessern? Also ein scheintotes Moor, wie kann ich daraus wieder ein lebendes Moor machen? Was muss ich machen, um aus drei Orchideen wieder 30 zu machen? Wie beweidet man? Wie pflegt man? Wie muss eine Ackerlandschaft aussehen? Das macht ein Landespfleger, das kann man in Hannover studieren, das kann man in Berlin studieren, in München war ein Stefan. Biologie hat mich nie interessiert, also mich interessiert eigentlich immer, was kommt woher, wie passiert etwas und was kann man machen, wie kann man gestalten. Deswegen habe ich auch erst eine Gärtnerlehre gemacht, ich war aber schlecht im Zeichnen, ich habe die Stifte immer gegen die Wand geschmissen und irgendwann war klar, ich muss was machen mit draußen. In der freien Landschaft, ich muss mich agieren, sieht man jetzt auch schon, ich kann überhaupt nicht da so am Pult stehen, ja, kriege Platzangst, muss mich bewegen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die will ich auch verteilen. Wir gehen ja noch gleich noch eine Stunde raus, aber ein paar Sachen will ich den Leuten auch gerne in die Hand geben. Ja, was machen wir heute? Neophyten. Viele mögen die nicht. Das geht überhaupt nicht. Normalerweise Saalverbot. Ja? Also ich bin ein Freund von den Neulingen, das sind wir eigentlich alle, Botaniker und Botanikerinnen. Also wenn es was Neues gibt, das ist immer spannend. Die eine oder andere Art ist schnell, die andere Art ist lahmarschig, so wie wir auch alle ganz unterschiedlich sind. Und manche sind vielleicht auch ein bisschen drängelig, aber ich sehe nicht ein, dass 5, 6, 8 Arten die ganzen Neubürger in Verruf bringen, weil es kann nicht sein, dass wir 500 Arten verlieren durch den Klimawandel und es darf keiner dazukommen. Also jede Art hat einen Sinn. Ich sehe das nicht so christlich oder so, sondern ich glaube daran, dass jede Art, auch die neuen, haben einen Sinn, nur weil wir es noch nicht erforscht haben, weil wir immer wieder lange brauchen, Jahrzehnte, Jahrhunderte, ist noch nicht gesagt, dass wir sie mal brauchen könnten. Wer weiß, was im Jahr 2050 ist oder im Jahr 2150 oder im Jahr 3000. Ja, wir können die nicht alle in eine Schublade stecken, gut und böse. Also es geht heute um diese Neubürger. Also Neophyten sind Arten, die wir, sagen wir, seit 1500 bei uns haben. Mit der Entdeckung Amerikas 1492 wurde gesagt, cut! Alles, was danach kam, und auch erst dann kam ja auch erst vieles, aus Japan kam auch noch nichts, aus Indien konnte auch noch nichts kommen. Ab da sprechen wir von Neophyten. Vorher haben wir auch schon Wanderbewegungen gehabt, Pflanzen, die schon vor 1500 zu uns gekommen sind, das sind sogenannte Archäophyten. Und die ursprünglichen Arten, wie zum Beispiel der Efeu, den alle kennen, oder die wilde Möhre oder die Schafgarbe, das sind alles indigene Arten. Um die kümmern uns heute gar nicht. Die Alteinwanderer, das wäre zum Beispiel Mohn oder Hornblume, das sind Ackerarten. Das sind Arten, die waren nicht ursprünglich bei uns, weil wir hier nur Wald hatten. Oder Wanderdünen oder an der Küste unsere sumpfigen Wiesen. Ja, Salzwiesen, da war auch keine Wald, aber sonst war überall Wald. Und der Wald musste erst eingeschlagen werden. Und mit dem Einschlagen der Wälder kamen auch schon erste Arten. Zum Beispiel aus Südeuropa oder auch Südosteuropa vor 1500. Die Ackerarten fast alle schon vor 1500 bei uns. Der eine oder andere kennt vielleicht die Saatwucherblume oder einen Ackerzahntrost. Das sind Arten, die kamen später, aber vor 1500. Und alles, was nach 1500 gekommen ist, das sind die echten Neophyten. Und da unterscheiden wir zwei Gruppen. Einmal die Eingebürgerten, die also von alleine immer wieder kommen können und sich auch ausbreiten, die ein Areal bilden. Und wir haben die sogenannten Unbeständigen. Und zwei habe ich mal mitgebracht hier, den kennt man bestimmt. Das eine ist der Buchweizen. Ja, mal rumgeben. Manche Leute kennen kein Buchweizen, so kann man nicht ins Grab gehen. Nein? Das ist ein unbeständiger Neophyt, der wurde gepflanzt und ist dann verwildert, aber nicht irgendwie, dass er sie von alleine hält. Und die andere Art, die ich hier noch mit habe, das ist der weiße Senf, nicht der gelbe Senf, der Ackersenf, das ist ein heimischer, das ist ein Alteinwanderer nämlich, sondern dieser weiße Senf, den man jetzt überall angesät bekommt, die Landwirtschaft sät den an und meint damit, die Bienen anzulocken. Totaler Quatsch, kommt im Oktober erst, November, da sind die Bienen alle schon weg oder fast alle weg. Ne? Es sei denn, wir haben so ein Klima wie in der Pfalz, da könnte das natürlich noch ein bisschen mit den Bienen auch hinkauen, aber sonst woanders, bei uns in Norddeutschland, ich komme aus Bremen, da haben wir da keine Bienen mehr drauf. Ich habe noch nie eine drauf gesehen. Ja, also 1500 kann man sich ganz gut merken. So, alles klar. Also, das ist ein bisschen jahreszeitlich chronologisch geordnet. Ja, ich habe noch ein paar Arten hier so, die verteile ich zwischendurch mal. Es gibt nämlich zum Beispiel auch Arten, die sich verhalten wie Neophyten, sind aber heimische Arten. Darüber kräht kein Hahn. Ja, zum Beispiel der Hopfen nimmt von alleine ganz stark zu. Wir verhopfen in Deutschland. Wir vergundermannen, wir verahornen, ja, wir verkletten Labkraut und wir vertaubtrespen. Alles heimische Arten, die Taubtrespe habe ich immer mit hier. Ja. Ein, in Anführungsstrichen, furchtbares Gras, das kennen Sie alle, das ist das Gras, was vorne in den Socken und in den Schuhen so prägt, wenn man mal quer gegangen ist, oder die Hundefreunde sind aber auch nicht erpicht, wenn man diese Art hat. Und diese Art ist im Grunde schlimmer, in Anführungsstrichen, als jeder Neophyt. Weil die Art überrennt alles. Unsere Magerrasen, unsere Trockenrasen, unsere Parkanlagen, die Art geht in den Acker, die Art geht ins Grünland. Das ist jetzt Mumienbotanik, aber wer die Art jetzt beherrscht, beherrscht alle Trespen, wenn sie frisch sind. Oder dieses hier. Ja, zeige ich immer gerne. Das ist der Mäuseschwanz-Federschwingel. Kennt kein Schwein, aber da ist mein Name drin, deswegen muss ich die zeigen. Wächst hier auch ein Grundstück. Der Mäuseschwanz-Federschwingel. Eine heimische Art, die immer selten war. Und jetzt ab geht die Schwitzkatze. Ein Gras, das blüht im April, Mai und ist jetzt noch als Mumie gut zu sehen. Eine einjährige Art, auch diese Art, immer mehr in den Äckern, in den Weinbergen, die Bauern, die Obstbauern pflügen den. Vulpia myuros, hat man vielleicht schon mal gehört. So kann es nicht weitergehen, ne? Vulpius, die Familie, Goethe befreundet, Linné hat die Art nach Vulpius benannt. Also ein Gras, was ganz stark auf Wanderschaft ist, sind aber alles keine echten Neophyten, aber verhalten sich so und sind genauso drängelig. Oder hier, der Götterbaum. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dazu komme, da ein Bild zu zeigen. Den sollte hier jeder kennen, zwischen Emmerich und Basel, ganz, ganz häufig. Ich mag den. Der ist wärmeliebend, das ist eigentlich auch diese Art oder eine der Arten, die die Zeitwende anzeigt. Ja, immer trockener, immer weniger Niederschläge zwischen April und Juni und Oktober. Und das mag der Götterbaum. Die Arten spielen alle nur ihre Stärke aus. Bei uns heißt die Ghetto-Palme. Die Ghetto-Palme überall da, wo es besonders eklig ist, auf Bahnhöfen, hinter den Bahnhöfen, aus Kellerschächten, überall da, wo die Stadt ganz stark verdichtet ist, wo im Grunde kein Grün mehr ist, da wächst dieser Götterbaum. Also der Götterbaum heißt Götterbaum, weil er was Göttliches hat. Er wird nämlich 6 Meter im Jahr, wächst er. Und wenn man das kann, ist man natürlich im Vorteil. Das mag den Schwächeren nicht so gefallen, aber damit müssen wir so leben. Jetzt sind sie schon mal da und der Götterbaum wird uns vielleicht mal retten. Der stinkt, ja, der stinkt so nach abgestandenem Kaffee, so 3 Wochen nicht angerührt und dann den letzten Rest aus der Tasse noch getrunken. So riecht der, aber ich finde ihn gut. Ja, also bei uns in Bremen noch relativ selten, aber hier Richtung Köln, in Münster geht's los, in Osnabrück noch fast gar nicht, ich bin heute mit dem Zug gekommen, Osnabrück nix, Münster geht's los und Dortmund und Köln und Düsseldorf alles voll und hier sowieso. Wer den Götterbaum hier aus der Gegend nicht kennt, der hat da auch was verpasst, also ist eine Zierpflanze, die ist aus China hergekommen. Ja, es gibt unterschiedliche Wanderwege für die Arten. Viele kommen durch Gartenabfälle erst in die Landschaft oder durch bewusstes Anpflanzen. Da können die Pflanzen gar nichts für, die sind hierher gekommen. Die hat man hergeholt, weil man gedacht hat, oh, sieht ja schön aus. Das Blatt ist ja auch sehr schön und man hat überhaupt nicht bedacht, was kann man da anrichten. Deswegen sollte man bei manchen Sachen eben auch nicht so vorschnell sein und sagen, oh, hole ich mir alles in den Garten. Oder der Knöterich, der so verrufen ist, der ist als Zierpflanze zu uns gekommen. Das drüsige Springkraut ist als Zierpflanze uns gekommen. Das würde von Indien niemals den Weg zu uns schaffen von alleine. Da haben wir nachgeholfen. Und dann landet irgendwann alles in der Landschaft, an den Waldrändern, an den Bahndämmen, in den Sandgruben. Da haben die sich zum Teil erst mal ein paar Jahrzehnte oder Jahre etabliert und dann ist es weitergegangen. Ja, oder diese Art hier, die ich hier habe, das ist das Autobahngold. Wenn man jetzt Autobahn fährt, dann sieht man überall hier so eine gelbe Pflanze. Ja, in Neustadt an der Weinstraße, noch nicht überall, aber die Art ist hier von einem Grundstück. Das schmalbettige Greiskraut, aus Südafrika zu uns gekommen, mit Schafwolle, an Wollkämmereien erst eingeführt. Auf dem Gelände der Wollkämmereien hat sich diese Art etabliert. Wo war das zuerst? Der Nachbarstadtteil heißt Blumenthal. Aber das sind natürlich 10 Punkte, wer das weiß. Ne? Also die Art ist zuerst in Bremen gelandet. Da komme ich her und ich freue mich immer, dass ich, egal wo ich bin in Deutschland, nie alleine bin. Weil das schwalbige Gras bin schon da. So auch hier auf der ganzen Fahrt, mal mehr oder mal weniger. Köln ist voll. Wenn man dann durchs Mittelgebirge fährt, Richtung Wiesbaden, da ist nicht so viel, weil es zu hoch ist oder höher. Das mag die Art nicht so. Eine wärmeliebende Art aus Südafrika hat sich hier total eingenischt und blüht jetzt noch. Viele Neophyten blühen jetzt noch, wo viele heimische Arten längst versagen und wo längst fertig sind. Da geben die noch mal Gas. Und wo es blüht, finde ich gut. Nein? Das einjährige Berufkraut zum Beispiel, eine Asternart, so weißlich, kleine Blüten, überall hier noch. Freue ich mich einfach. Ja, und das sind auch keine Drängler, sondern das sind Opportunisten, die sind da, wo die anderen nicht mehr sind. An Straßenrändern wandern die, an Kanälen wandern die, an Eisenbahnen wandern die, auf die Truppenhusplätze wandern die. Überall da, wir sagen immer, wo die Vegetation noch nicht gesättigt ist. Im Wald ist noch nicht so viel los, weil der Wald wird ja beschattet von den Bäumen. Die Bäume sind unsere Stärkste, sind praktisch das Endglied unserer Pflanzenentwicklung, wenn man die Sukzession betrachtet. Und da ist da können diese Neophyten nicht so richtig durchstarten. Die meisten brauchen Sonne, die meisten brauchen Trockenheit und die meisten brauchen auch Nährstoffe. Alles diese drei Sachen bieten wir ihnen. Und wenn wir den Wald immer weiter abholzen, werden wir immer mehr Hecken roden, werden wir immer mehr Gehölze, was weiß ich. Ja, die werden ja gar nicht mehr alt bei dem Wetter und bei der Witterung. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn die Neophyten mehr zunehmen. Es gab schon immer Neophyten, wie gesagt. Die Eichelphyten sind im Grunde auch Neophyten. Aber es hat sich jetzt nochmal potenziert, es hat sich jetzt nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Wir kriegen im Grunde jedes Jahr neue Arten und die Sprünge sind nicht 10 Kilometer, Klecker, 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 sondern 500 Kilometer in 10 Jahren. Ja, es gibt Arten, zum Beispiel das kurzfrüchtige Weidenrösen, das habe ich jetzt nicht dabei, aber das ist so eine Art, da gibt es einen Bericht 2013, da haben die zum ersten Mal gesehen in Deutschland, irgendwo im Süden, und haben gesagt, ach, die an die Küste kommt, ja, das dauert richtig lange, ja, die musst du erstmal an den Bahnlinien lang, die haben wir längst in Bremen. Und zwar nicht 5 Stück, sondern 10.000 auf Güterbahnhöfen. Nicht in Fegesack, nicht in Blumenthal, sondern in Walle, wenn Sie sich das schon mal auskennen. Ne? So, also, spannende Sache, ich bin in Sachen auf der Spur, ich bin gerne an Gleisanlagen, da wo keiner ist, da bin ich gerne, ich frage auch nie. Ja, Tipp hier, nie fragen, immer gleich draufgehen. Wenn jemand kommt, kann man sagen, ich bin für die Wissenschaft tätig oder ich habe mich verirrt oder ich habe gar nicht gedacht, dass hier Züge fahren. Ja. Oder auf dem Truppenhusplatz, immer sonntags und samstags. Einfach drauf, wenn jemand kommt, kann man immer noch runtergehen. Ne? Wenn es Nein heißt und man geht trotzdem drauf, dann ist schlecht. Ne? Und wird man erwischt. Also ich mache immer so, was mir gerade einfällt. Und deswegen bin ich relativ erfolgreich in den Sachen, die man so sehen kann. So, also das ist zum Beispiel eine Art, da hat ja nun wirklich niemand was dagegen. Der Elfenkrokus, wer kennt den noch nicht? Jeder kennt ihn, ne? In den Parkanlagen, außerhalb der Parkanlagen jetzt. Keiner weiß, plötzlich ist er da. Man hat ihn eigentlich gar nicht richtig gepflanzt. Wir haben ihn 1990 noch überhaupt nicht wahrgenommen. Da gab es ihn vielleicht schon mal, auch in Bremen. Aber dann haben wir gedacht, naja, ein Krokus, der ist gesteckt und so. Da interessieren wir uns nicht für, zumal es viele ähnliche gibt. Aber irgendwie Ende der 1990er Jahre, 2000 Anfang, da fing die an zu explodieren. Da waren plötzlich 100.000 in den Parkanlagen. Also das ist ein Beispiel dafür, die Art kommt aus Südosteuropa. Tomasinianus, der Nachname, Tomasini, ist ein Italiener, ein Diplomat, Hobby, Botanik. Wo gibt es das heute noch? Ne? Das waren doch Leute, die sind der Sache auf der Spur gewesen und die haben auch schöne Sachen entdeckt. Also das ist nun eine Art, die wirklich im Februar schon seine Blüten zeigt. Februar, März, Ende März ist schon Schluss. Schön in den Rasenflächen, ich sage immer, eine tanzende Elfe sozusagen, ein komplett violetter Krokus, nicht gestreift oder so, da gibt es auch ein paar Züchtungen jetzt inzwischen, da wollen die Leute dann auch die Unterseite weiß haben und so, alles Krüppzeug in meinen Augen, ich freue mich über diese Urgestalt, ganz normaler Elfenkrokus. Also Wolfsmilche, ja, zum Beispiel, ich habe eine mitgebracht, ja, das ist die Springwolfsmilch, diese Art natürlich auf Mallorca ganz häufig, die wird man hier auch mal in Anlagen finden, gepflanzt vielleicht auf der Insel Mainau oder im Südwesten, vielleicht auch in Sachsen oder in Thüringen, wo es wärmegünstig ist. Aber das ist jetzt hier zum Beispiel die Springwolfsmilch. Und da gibt es tatsächlich Gegenden, wo man jetzt wirklich sagt, ist diese Art eingebürgert oder doch noch unbeständig? Ich würde sagen, die ist unbeständig im Norden. Ja, es gibt ja zum Beispiel verschiedene Bundesländer und wir haben zum Beispiel in Niedersachsen viele Arten, die sind für Deutschland nicht neophytisch, sondern nur bei uns im Norden. Ja, umgekehrt gilt das kaum. Es gibt kaum Arten, die von Norden nach Süden wandern. Aber wir in Niedersachsen haben zum Beispiel viele heimische Arten, für Deutschland heimisch, die uns jetzt erst erreicht haben. Ja, zum Beispiel die Pfeilkresse. Die Pfeilkresse gilt als Alteinwanderer hier im Südwesten. Und bei uns ist es definitiv ein Neophyt. Oder weiter, noch weiter nach Osten. Ja, das sind natürlich Bürger, Wanderpflanzen. Die haben sich etabliert vorher schon und haben dann mit der Wärme, mit der Klimaerwärmung, haben die sich langsam nach Norden gemacht oder auch nach Osten. Das wäre mal was. Das Kegelleinkraut, das ist eine Art, die ist neu bei uns. An trockenen Stellen etabliert, im Mainzer Sand zum Beispiel oder auch hier im Griesheimer Sand, war ich dieses Jahr mal auf eine Exkursion gegeben, Affenhitze, 50 Grad, Darmstädter Raum. Ich bin heute hier mit dem Zug hergefahren, der ganze Wald um Darmstadt stirbt ab. Das muss dieses Jahr in diesem Jahr der trockenste Ort gewesen sein mit die Gegend, Karlsruhe und Darmstadt. Katastrophal, man kriegt die Tränen, wenn man damit zufährt. Alle, die Leute spielen an ihren Geräten, sieht ihr keiner. Der Wald ist tot. Keine 10 Jahre ist der ganze Wald komplett weg. Kiefer, Eiche, Buche, alles was da steht. Und das ist natürlich gut für viele Arten, für diese Art ist eine Steppenpflanze. Ja, wir haben die Steppe noch nicht richtig bei uns, aber die Steppenarten, die haben wir schon bei uns. Und das wird sich noch potenzieren, weil im Grunde muss man ganz realistisch sein, es wird sich nicht viel ändern in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und die Zeit haben wir nicht mehr. Wir reden seit 50 Jahren, im Grunde reden wir seit 70 Jahren, dass wir unser Pflanzenkleid wieder zudecken müssen. Wir müssen unsere Äcker wieder zurückschrauben, wir brauchen Grünland, wir brauchen Decken, damit sich das Wasser, wenn es mal kommt, nicht sofort wieder verdunstet. Wird alles nicht gemacht, ja. Man freut sich beim Sportplatz inzwischen, dass man da sagt, oh, das ist wenigstens grün. Eine Grünfläche am Sportplatz. Wir haben unsere ganzen, wie soll man sagen, unsere ganzen Ansprüche haben wir komplett runtergeschoben und runtergeschraubt, weil mit den wenigsten wären wir schon zufrieden. Ja, ich habe hier vorhin kurz reingehört in einen Vortrag vorweg. Ja, wenn die Leute ein bisschen was pflanzen, dann sind wir ja schon begeistert. Im Grunde ist es schon egal, was. Hauptsache ein bisschen was für die Insekten, Hauptsache ein bisschen bunt. Muss genau nicht mehr passen, ja, sondern einfach, dass man nicht alles entblößt, versiegelt, aufreißt. Ja, ständig wird abgerissen und neu aufgebaut, immer dichter und da muss man sich wundern, wenn alles aufheizt und wenn wir Temperatursprünge haben von 2-3 Grad, im Vergleich noch von vor 100 Jahren. Ja, ich bin Jahrgang 60, was kann ich mir nicht, ich bin in Flensburg geboren, ja, meine Mutter ist Dänin, was haben wir in Dänemark, was haben wir da für Schneemassen gehabt? An der Flensburger Förde, da war ich 5, das war 1965, da hatten wir richtig Angst. Ja, mein Vater hinten, wir Jungs beide vorne, ich habe gedacht, der fährt und der brettert in die Ostsee rein und da war alles vereist. Von den Wellen angeschoben, 65, das ist 50 Jahre her. Das sind nicht 500 Jahre, sondern das sind 50 Jahre ist das her, seit ich das noch erlebt habe. Und wirklich, man kann wirklich sagen, ab 1990 haben wir wirklich diese Erwärmung, sichtbar auch, da gibt es immer noch mal einen Winter, der ein bisschen härter war, zum Beispiel der 2009, 2010er, da war ich Gärtner, da hatten wir 65 Mal Winterdienst. Zwischen Anfang Dezember und wirklich bis in den März hinein. Das war hart und deswegen erinnere ich mich daran, das war ein normaler Winter. Ja, und der Winter danach war auch noch nicht so schlecht, der war auch noch kälter. Aber was danach kam, das ist sowas von lächerlich. Ja, der Kölner hier, der Ludwigshafener, der wird noch mehr sagen, wir haben überhaupt keinen Schnee mehr. Ja, in Bremen haben wir letztes Jahr gefühlt nur Fröste gehabt kurz vor Weihnachten. 4 Tage war es richtig kalt, danach im Grunde keine Nachtfröste mehr. Ich fahre jetzt auch Auto, Ja, ich bin Fahrrad gefahren, da habe ich gefroren. Jetzt fahre ich Auto und schwitze. Ne? Jetzt schwitze ich eigentlich auch schon. Ich könnte mich hier eigentlich schon mit T-Shirt hinstellen. Ne? Also, das Kegelleinkraut. Viele Einjährige sind auch dabei, die neu kommen. Die Neubürger sind oft Arten, wie zum Beispiel in Wüsten und Steppen. Wenn es lange nicht regnet, Tal des Todes, da kann man mit Wurzeln nicht überleben. Wenn da 50 Jahre kein Regen fällt, dann ist der Samen Hauptstrategie. Oder aber es gibt auch Wurzelkonkurrenten, die so tief gehen, 3, 4, 5 Meter, dass die das dann auch sozusagen widerstehen. Und dann eben von der Tiefe her kommen und dann darauf lauern, dass es nach 6 Monaten oder 5 Monaten wieder regnet. Und die kontinentalen Landmassen, ja, Dresdner Gegend, Leipziger Gegend und dann eben der Südwesten und der Süden, da sind besonders viele Neophyten. Und je weiter wir nach Norden kommen, an die Küste und so weiter, umso weniger. Aber ich war jetzt zum Beispiel mal 3, 4 Tage auf Borkum, man wundert sich, was auf Borkum wächst, an neuen Arten. Ja, dieses schmalbettige Kreiskraut haben die da überall in den Dünen. Und da, wo Sand ist, und das ist bei den Nordfrieseninseln so und Ostfrieseninseln ja auch, da ist das so, dass diese Sande schnell erwärmen, schneller als früher. Ja, es gibt ja im Grunde keinen Hagelschauer mehr. Wann hat man letzten Hagel erlebt? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, oder man hat ihn im Februar. Das ist aber dann wirklich, da war der Kölner Dom aber in Gefahr, wa? Muss man sagen. Also bei uns war kein Hagel und daran merke ich eigentlich immer, dass es von den Jahreszeiten her total durcheinander geht und dass wir wirklich Vegetationszeit haben von Februar bis Weihnachten. Und das kann keine Art überall vertragen. Auch wir müssen uns mal hinlegen, wir brauchen Pause, wir müssen uns mal ausruhen. Die Bäume treiben, die Bäume fruchten wie Teufel. Im Grunde müssen die alle überhaupt keine Früchte haben. Wenn sie schlau wären, müssen die sagen, so wenig Wasser, wir stellen das Fruchten ein. Nein, alle fruchten wie der Teufel nach dem Motto, vielleicht bin ich ja in 3 Jahren tot. Und geben noch mal alles. Ja? Und das kann die Natur nicht gut vertragen. Und die Neophyten sind da noch eher in der Lage, weil sie das kennen, weil sie die längere Vegetationszeit gut kennen und weil sie dann sich darauf freuen und dann eben auch nach Norden vorstoßen. Im Grunde sind es Lückenbüßer. Alles Lückenbüßer, die wir brauchen, weil unsere Pflanzen geben das gar nicht mehr her. Hier, die Hirschzunge kann ich vielleicht mal vorstellen. Die kennt man aus dem Garten. Die wird auch gerne gepflanzt an Mauern oder auch mal so im Bach verwildert. Die. Das ist zum Beispiel eine Art, die im norddeutschen Tiefland Neophyt ist. Die gab es früher nicht, nördlich des Mittellandkanals. Ja, muss ich das vorstellen, Aachen, Dortmund, Bielefeld und dann so Richtung Braunschweig wieder nach Südosten. Nördlich ein Neophyt. Und macht sich bei uns in Bremen auch inzwischen breit. Von den Gartenmauern auch einfach mal so eine Schulemauer. Ja, ich habe bei uns eine Schulmauer entdeckt. Über 1000 Hirschzungen. Das kann nicht sein. Die Art muss verschleppt worden sein, wahrscheinlich mit Mörtel. Aus dem Steinbruch, das ist ja eine Steinbruchpflanze, dann praktisch mit dem Mörtel und so kommen Pflanzen voran. Durch uns, durch unsere Aktivität, oft unbewusst, aber auch bewusst. Ja, diese Art bei uns in Bremen, total was Besonderes. Aber an einer Stelle in großen Mengen und wird auch mehr. Ich habe auch dem Schulleiter schon Bescheid gesagt, dem Schulendirektor gesagt, hier, aufpassen, ich passe auf, wenn du Scheiße machst, zeige ich dich an. Nein, so nicht, aber dass sie auch Bescheid wissen, dass das was Besonderes ist. Ne? Also, eine Art, die alle kennen sollten, oder eine Gattung, das ist die Gattung Fuchsschwanz. Amaranthus. Ja, wer ist Veganer oder Veganerin? Ich nicht. Aber das könnte so eine Pflanze sein, die uns retten wird. Veganer, Amaranthbrot, Amaranthkuchen, das ist die Pflanze, die so aussieht. Das ist der sogenannte grünährige Amaranth. Und wenn Sie den auf den Tisch ausschlagen, dann sehen Sie, machen Sie das mal, ist ja nicht mein Tisch, so, 1000 Samen mit einem Schlag. Und das können die Arten, die machen viele Samen. Die geben Sie nicht mit 3, 4 Sämchen zusammen oder machen mal 100 zufrieden, sondern sie hauen da mal gleich 1 Million raus. Das kanadische Berufkraut, was ich hier habe, das macht pro Pflanze 100.000 Samen. Wer das kann, ist ein Vorteil. Und die Art blüht jetzt noch. Die blüht immer früher und sie blüht immer länger. Früher fing die an im Juni, jetzt blüht die schon auch, ich habe die schon im April blühen sehen in Berlin. Das ist der andere Amaranth, der zurückgebogene. Der eine ist, wo ist er? Bitte mal hochhalten. Der eine ist ganz gerade gestreckt. Wir machen jetzt Amaranthkunde. Wir haben ungefähr 15 in Deutschland schon. Das sind die beiden Häufen, die sollte man kennen hier im Südwesten. Die Art gehen beide massiv in den Weinbau auch. Die müssen die Leute mähen. Das ist der zurückgebogene, der ist so dicklich und krumm. Hat so eine Figur wie Sie so ein bisschen. Und er hier so richtig schlank, passt auch zu der Figur. Nein? Alle kann man essen, die Samen. Man kann auch die Blätter zum Teil nehmen. Genau, das ist noch gar nicht alles erwiesen, was man mit den Arten machen kann. Das sind wahrscheinlich unsere Brotarten der Zukunft. Ich sage auf Exkursion auch immer, wir verhirsen zunehmend. Die Hirsezeit beginnt wieder. Ich hätte auch sagen können, die Zeit der Ziegen und Schafe beginnt wieder. Wenn das so weitergeht, wird das Nolium PN und so weiter, unsere ganzen Hochleistungsgräser, die werden gar nicht mehr kommen können. Und schon gar nicht, wenn man sieht, noch zusätzlich dauernd Gülle bei uns in Norddeutschland, dann verbrennt die Gülle das Gras und die Grasnahme ist hin. Jetzt frohlocken die, weil sie noch ein bisschen mähen können, aber das ist alles nur eine Galgenfrist. Was nutzt es, wenn die zwischen Juni und August, September nichts ernten können und dann meinen, sie könnten im November noch mal mähen? Das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Also die Gräser werden sich umstellen, wir werden zu den Hirsen kommen. Ja, einen habe ich sogar hier mit oder sogar zwei. Ja, das ist die sogenannte blutrote Fingerhirse. Das ist eine Art, die ist heimisch, aber sie hat unheimlich explodiert. Und es gibt eine ähnliche Pflanze, die habe ich heute leider nicht gesehen, das ist das Hundszahngras. Zynodon, ich kann hier sogar lateinisch reden, Zynodon dactylon. Wer kennt das Gras? Relativ häufig hier um Ludwigshafen herum. Macht so ganz dicke Teppiche. Diese Art ist einjährig, der Äcker und auch der Weinberge und auch der Beete. Und dann gibt es dieses Hundszahngras. Das wächst gerne hier an Tankstellen bei euch. Ihr fahrt immer nur zum Tanken. Ihr müsst mal ein bisschen mehr gucken da. Dann seht ihr auch mehr. Und auch beim Autofahren mal zur Seite gucken. Ihr guckt immer nach vorne. Ich gucke immer zur Seite. Die anderen passen auch. Ne? Ich habe da so ein bisschen Narrenfreiheit. Und dann sieht man an Straßenrändern viel. Weil unsere Autobahnen, unsere Bundesstraßen, unsere Überlandstraßen, das sind Haupteinfalltore für diese Arten. Und da ist natürlich auch immer viel zu erwarten. Und da kann man mal gucken. Oder hier, sehen wir nachher auch noch draußen. Das kleine Liebesgras. Da guckt er mich an hier. Was ist das? Das ist doch hübsch. Da muss man nur näher rangehen, ja. Meine Freundin ist auch nur 1,60 groß. Da muss ich auch dreimal hingucken, bis ich was Schönes sehe. Ne? Aber ich habe was gefunden, ja. Deswegen kommt die auch nie mit, ja, weil sie sich das gar nicht anhören will. Also das kleine Liebesgras. Eine Art über die Bahnhöfe eingewandert. Überall sind die Pflasterritzen voll. In den Fußgängerzonen, ja, auf den Verkehrsinseln, auf den Bahnsteigen. Ich würde mal sagen, hier in Rheinland-Pfalz lege ich jetzt meine Hand für ins Feuer. Kein Bahnhof hat diese Art noch nicht. Das kleine Liebesgras, ihrer Grosses Minor. Warum heißt es Liebesgras? Ja, das natürlich auch, aber es hat noch einen besonderen Grund. Es gibt davon 300 verschiedene Arten weltweit und die sind fast alle in den Savannen beheimatet und da gibt es Savannengräser, sind 2 Meter hoch. Und wenn das Liebesgras 2 Meter hoch wird, dann sind natürlich auch die Ährchen viel länger. Die werden bis zu 10 Zentimeter hoch und das sieht wahrlich lieb aus und lieblich und deswegen hat die Gattung ihren Namen. Wir haben nur die kleineren, aber immerhin, wir haben jetzt schon so über 10 Stück und das kleine Liebesgras ist das häufigste. Seit ungefähr 1880 bei uns. Wie hat es geschafft zu uns, von Italien zu uns? 1880? Mit der Eisenbahn, ganz genau. Das ist jetzt schon die zweite richtige Antwort. Jetzt ist Schluss, weil ich möchte hier schon der König sein. Ne? Nicht, dass Sie jetzt auftrumpfen und ich bin hier ganz blass mit meinem Mikro. Ne? Also, die Samen kommen über die Füße zu uns und weiter, weil die Samen kleben. Wenn es einmal regnet, kleben die Samen vom kleinen Liebesgras oder wird sie von Bahnsteig zu Bahnsteig, von Verkehrsinsel zu Verkehrsinsel, wird sie nach Norden getragen. Das hat sie immer von wenigen Jahrzehnten geschafft. Also das wird uns gleich auffallen. Ich hoffe, dass wir den richtigen Weg gehen. Oder hier kennt auch jeder, ne? Den wilden Rucola. Da gibt es aber 2 verschiedene Arten. Eines einjährig, eines ausdauernd. Eine kleinere Art ist der Mauerdoppelsame. Das ist der nämlich hier. Der riecht genauso wie die andere Art. Die andere ist die sogenannte schmalblättrige Doppelsame. Der wilde Rucola ist diese Stammart. Und die hat man sich in den Garten geholt, die hat man noch ein bisschen aufgepäppelt, die hat man noch ein bisschen verstärkt. Und deswegen ist die Ursprungspflanze der schmalblättrige Doppelsame nicht ganz so prächtig in der Natur wie im Garten. Schmeckt genauso wie der andere. Die Leute sagen, er schmeckt nicht ganz so scharf. Also ich bin gern für Schärfe, aber es muss nicht übermäßig scharf sein. Und der kleinere ist der Einjährige, der wächst überall zwischen den Gewächshäusern. Wundert mich eigentlich, weil das ist die wesentlich seltener und die habe ich mitgebracht und die hat offensichtlich hier sehr viel Dünger. Deswegen ist diese Pflanze so groß, kräftig. Normalerweise ist sie so klein. Und da hatte die fast einen Meter hier überall. So groß habe ich eigentlich noch nie gesehen. Kann vielleicht auch im Schatten liegen. Wenn die dann zum Licht wollen, dann strecken die sich nochmal. Also unsere Doppelsamen, die Gattung Diplotaxis, hätte überhaupt keine heimische Art bei uns. Jetzt haben wir schon 4. Und alle haben, ja, man kann die als Gemüse nutzen, als Wirtspflanze. Viele, viele Arten sind nutzbar. Das müssen wir erst noch ausprobieren. Nicht alles ist sofort ersichtlich, was man mit denen machen kann. Aber jede Art hat irgendwie eine Funktion. Oder hier diese hier, esse ich regelmäßig. Das zottige Franzosenkraut. Hier mal einen Stängel abnehmen, oben einen Teil abreißen. Das kann man essen. Das blüht in Bremen bis Weihnachten. Früher kriegte die Art Anfang Oktober den ersten Frost, dann war die Matsche. Und das, was Frost kriegte, sagen wir mal im Oktober, das kann natürlich dann auch nicht mehr samen und aussamen. Nein? Hier auch mal einen abreißen. Oder hier vorne einen abreißen. So. Rest hier für die billigen Plätze. Das ist Ziliate. Paviflora ist die unbehaarte, etwas Kleinblüte, die gibt es hier auch auf dem Gelände, ich habe aber nicht alles mitgenommen. Das ist die zottige. Das kleinblütige Franzosenkraut ist mit den Franzosen gekommen, 1807. Und weil die Art so stark zugenommen hat wie die Pest und die Franzosen Befreiungskriege hier gerade waren, hat man das den Leuten in die Schuhe geschoben. Die Franzosen haben es aber definitiv hierhergebracht. Die Art ist tatsächlich über botanische Gärten zu uns gekommen. Aus dem Berliner Botanischen Garten, das kleinblütige Franzosenkraut dann in die Landschaft. Und dann auf den sandigen Äckern war das eine große Gefahr. Die Art musste man sogar polizeilich über mehrere Jahrzehnte melden, die bedrohte die preußische Kartoffelernte. So schlimm war das. Außer Franzosenkraut kein anderes Unkraut mehr da und die Kartoffeln darben. Ne? Also ich finde die Art ganz niedlich, habe da nichts gegen. Und heute ist die Art ja auch überall, aber nicht mehr in riesigen Mengen. Und das zottige Franzosenkraut ist ein paar Jahre später gekommen. Also man sagt zwischen 1850 und 1860, beide kommen aus Peru. Und beide kennen auch die Kartoffel. Kartoffel kommt auch daher. Und man nimmt an, dass diese Art sich deswegen hier auch so gut an Kartoffelfeldern oder in Kartoffelfeldern eingenischt hat. Ist eine Art der, nicht der Getreidefelder, kein sogenanntes Halmunkraut, sondern ein sogenanntes Hackunkraut. Also auch im Mais, in Rüben und so weiter, da haben wir unsere Franzosen und natürlich auch in den Gärten. Das kennt man, ne? Die Leute sagen dazu Knopfkraut, weil man die Franzosen damit nicht weiter, das sind ja unsere Freunde heute, ja, wir sind gar nicht so weit weg hier, darüber, vielleicht haben wir auch Franzosen unter uns, also die Franzosen sagen dazu Hitlerkraut. Die haben sich schon längst revanchiert und das Wort Knopfkraut hat sich nicht durchgesetzt, Franzosenkraut ist jetzt wieder der offizielle Name. Und Knopfkraut könnte auch der Rheinfarn sein, das ist so eine gelbe Pflanze, die blüht jetzt noch überall, mit mehreren in einer Ebene, macht so eine Traube. Das wäre auch ein Knopfkraut, deswegen hat man da, um Missverständnisse vorzubeugen, hat man da versucht, den alten Namen wieder einzuführen. Das ist auch gar keine Kunst, den anderen hat man gar nicht richtig gelernt. Merke, die ganzen deutschen neuen Namen oder lateinischen gar nicht lernen, die kommen alle wieder. Ich bleibe bei den alten Sachen, die können da forschen, wie sie wollen, das ist alles Hokuspokus. Jetzt gibt es Wegerich-Gewächse, da sind die ganzen Ehrenpreise untergebracht. Als wenn ein Ehrenpreis eine Ähnlichkeit mit dem Wegerich hat. Also das ist sowas von absurd. Ich habe hier nämlich einen. Das ist der persische Ehrenpreis. Ja, ist eine heimische Art. Ist eine heimische Art, aber nicht überall. Und als Gartenpflanze wird sie halt auch gerne mal ausgesetzt oder einfach weggeworfen. Aber das ist eine Berglandart. Und wenn man die Deutschlandkarte von dieser Art aufschlägt, sieht man sofort, wo große Knubbel sind, zum Beispiel in Hannover, um Hannover herum, südlich davon. Das ist eine südniedersächsische Art, Norddeutschland nicht. Aber weiter nach Süden gibt es immer wieder Gebirge, wo die Art ganz häufig ist. Und dann fehlt sie aber auch wieder, braucht Kalk. Das ist der persische Ehrenpreis. Da sind die Blüten abgefallen, das ist so eine Art Männertreu. Die Blüten fallen sofort ab, aber ihr kennt die alle, den persischen Ehrenpreis. Wo kommt der her? Falsch. Sie war danach erst in Persien, die Art kommt aus dem Kaukasus. Da hat einer vorschnell geurteilt und hat gesagt, wahrscheinlich erst mitbekommen richtig, dass es die Art auf dem Acker gab, im goldenen Halbmond sozusagen, Iran, Irak. Aber die Art hat noch eine längere Vorgeschichte. und ich schon ein paar Jahrzehnte eher dann aus dem Kaukasus tatsächlich dann nach Pakistan und nach in den Iran ausgewandert. Und jetzt natürlich längst bei uns einer der erfolgreichsten Neophyten überhaupt, der Persische Ehrenpreis in allen Gärten, hier überall, die Leute kommen nicht gegen an. Die Art blüht auch sehr lange, im Grunde macht die Art durch. Wir haben nur ganz wenige Arten heimisch, die durchblühen, das ist zum Beispiel das Gänseblümchen oder das Hirtentäschel, kennt man. Ja, die Arten können 1200 im Jahr blühen. Oder so ein kleines Greiskraut, nicht das, was ich mitgebracht hatte, sondern so ein kleines mit so kleinen Köpfen, da sind keine Blütenblätter dran, sondern nur Röhrenblüten. Das gewöhnliche Greiskraut ist auch so eine Art, die ursprünglich heimisch ist und auch 1200 im Jahr blüht. Aber die Neophyten, viele machen das. Ja, dieses schmalbettige Graskraut von der Autobahn, die Art blühte in Bremen früher bis Februar. Jetzt hat sie allmählich geschnallt, Südeuropa, Südhalbkugel, das sind zwei Paar Sachen und die haben wir ja im Winter und der ist genau andersrum als auf der Südhalbkugel. Jetzt nischt sie sich bei uns, fängt auch immer eher an zu blühen, blüht ab April schon, Ende April, Anfang Mai. Früher war sie erst ab Juli unterwegs, blühte dann bis Februar, heute hört sich etwas eher auf, Dezember. Aber jetzt nach diesem Wetter, nach diesem vielen Regen nochmal, startet die nochmal richtig durch. Ich bin mir sicher, die Art wird man auch im Januar noch blühen sehen. Das sind diese goldgelben Bänder an den Autobahnen, achtet mal da drauf. Und da könnt ihr an Bremen denken, wir haben zwei Sachen. Das sind die Stadtmusikanten und der schmalbettige Graskraut. Und dann weiß man im Grunde auch schon alles über die Stadt. Ne? Viel mehr ist da nicht. Ja, vielleicht der Dom noch, ne? Aber sonst. Also ich nenne es auch das Bremer Graskraut. Man muss ja auch ein bisschen was nach vorne bringen. So, was habe ich noch? Kanadisches Berufkraut. Ja, nicht das einjährige, sondern das kanadische Berufkraut, das kleinblütende. Die Art hat nur kleine weiße Blütenblätter. Kann bis 2 Meter hoch werden. Wie gesagt, Samt und Samt und Samt. Und wenn man die Arten abmäht, das habe ich eben noch vergessen, dann sind die Neophyten in der Lage, nochmal nachzuziehen. Die sterben dann nicht ab, auch wenn sie einjährig sind, sondern sie schieben nochmal nach. Sie machen nochmal 10 cm Kampf und blühen dann auch noch. Ja, unsere Heimischen würden alle schon den Löffel abgeben. Die zeigen sich nochmal kurz, sie blühen jetzt nicht in 1 Meter, das schaffen sie nicht mehr, aber sie kommen nochmal und in der Höhe blühen nochmal. Das macht dieses Jahr übrigens auch auffallend die wilde Möhre. Wer darauf mal achtet, hat das gesehen. Nicht alle, aber immer mal wieder sieht man unten in der Möhre, die ist ja auch zweijährig, wenn eine Möhre blüht, stirbt sie danach ab. Sie macht im ersten Jahr nur eine Rosette, kommt im zweiten Jahr nach oben, blüht dann. Und auch diese Art hat so ein bisschen nachgeblüht. Das habe ich früher nie beobachtet. Dann war die weg. Also auch heimische Arten, manche, die dazu in der Lage sind, stellen sich so ein bisschen darauf ein, wie sich das verändert hat inzwischen, und machen es den Neophyten nach. Ja, geben nicht sofort auf. Also das kanadische Berufkraut in Brandenburg auf den Sandböden, in Norddeutschland auch eine Pest sozusagen, Bahnanlagen, Häfen sind auch ganz wichtig. Ja, das ist eine Hafenart, auch Umschlagplätze, ja, wo Waren gelagert werden, wo Komposte sind, Sandgruben, die verfüllt werden oder nicht. Das sind alles Standorte, häufige Standorte für Neophyten. Und wenn ich eine Kartierung mache, die Grundkartierung ist ein Messischblatt, ja, dann gucke ich mir ganz genau vorher zu Hause an, wo ist eine Sandgrube, wo ist ein Bahnhof, wo ist ein Friedhof, wo ist ein Kompost, wo ist eine Stadtgärtnerei, irgendwie sowas wie hier, ne? Das ist ein Eldorado. Ja, wenn man hier richtig geguckt hat, braucht man gar nicht mehr in den Ort reinzufahren, weil man hat hier alle Arten aus den Gärten erwischt. Ja, der Botaniker stinke faul. Ich laufe doch hier nicht 10 Kilometer durch die Stadt, wenn ich das hier alles auf einem Schlag kriege. Ne? Ja, haben wir doch eine. Kennt jeder. Ne? Die Felsenbirne als hartes Holz, die Art wurde absichtlich eingeführt, und zwar zuerst aus Friesland. Warum?
Instrumentenbau.
Bitte?
Instrumentenbau.
Nein. Die Art hatte eine Funktion. Danach kam vielleicht das harte Holz, was man dann genutzt hat. In Ostfriesland, haltet euch fest, gibt es keine Haselnuss von Natur aus. Keine Schlehe von Natur aus. Was die im Wald haben als Strauchschicht, ist Eberesche. Der zweite Baum ist Eberesche. Und Eberesche. Ja? Und da fehlt ein bisschen die Vielfalt. Und haben die gesagt, also wir holen uns mal ein paar Sachen aus Amerika ran. Und da ist diese kanadische Felsenbirne eine Art gewesen, die andere Art, die noch intensiver gewurzelt hat und aus sich ausgeweitet ist, die späte Traubenkirsche. Prunus serotina, die sollte man auch kennen. Ja, ich glaube, die kommt hier im Pfälzerwald auch schon richtig vor, in großen Mengen. aber vor allen Dingen auch in Norddeutschland bis zur Oder jetzt durchgezogen. Ein rasant zunehmender Strauch, da ist das noch ein Waisenknabe, aber auch das ist natürlich eine Gartenpflanze gewesen und auch diese Art wird durch Vogelarten weiter verbreitet. Ich mag die sehr, die blüht im April, die macht schöne Früchte, die esse ich auch. Das hat mich manchmal schon gerettet in der Stadt. Ja, da nimmt man mal so 20 Beeren und dann kann man nochmal 3 Stunden durchstarten. Und die Art macht schon Herbstfärbung. Und in Ostfriesland haben die jetzt auch was im Wald, ne, als Strauchschicht. Also die Art hat viele Vorzüge. Ja, ich mag auch das Holz und die wuchert vielleicht örtlich ein bisschen, aber das sind wirklich Waisenknaben. Ja, wenn man sagt, oh, der Knöterich ist überall ist der Knöterich. Die Leute jammern alle, was alles überall ist. Und wenn man dann durch die Gegend fährt, ich habe jetzt über mehrere Wochen in Norddeutschland fast keinen Knöterich gesehen. Oder diese Herkulesstaude, dieser Riesenbärenklau, ja. Örtlich, lokal ist er mal wirklich viel. Aber da haben wir viele Heimische, die es genauso machen. Ja, ich habe so das Gefühl, das Greiskraut, das schmalbeinige Greiskraut, hat letztes Jahr so ein bisschen Löffel abgegeben zum Teil. Das ist der schon zu trocken war an den Standorten, wo sie von Ursprung vorkommt, nämlich an Autobahnrändern. Ja, und da habe ich das Gefühl gehabt, Mensch, der Mittelstreifen ist nicht mehr so gelb wie früher. Oder der Mittelstreifen war gar nicht mehr gelb, sondern nur noch der Rand. Also das sind natürlich auch Wellenbewegungen. Es kann durchaus sein, dass die eine oder andere Art auch wieder zurückgeht. Das ist ja gar nicht ein Stein gemeißelt, dass man sagt, die haben wir immer und das bleibt und es wird auch immer sich potenzieren. Ja, irgendwann wird der Platz ja auch knapp. Und wenn wir immer mehr Arten kriegen, wird die Konkurrenzsituation auch noch immer erhöht werden. Oder Mainzer Sand, dieses kegelige Leinkraut. Leinkraut hatte ich auch das Gefühl, dass es etwas weniger war in den letzten Jahren. Es liegt an den Nährstoffen aus der Luft. Auch dafür ist der Mensch verantwortlich. Das Leinkraut braucht absolut nährstoffarme Sande. Und wenn die Nährstoffe dazukommen, dann kommen irgendwann mal andere Arten, die noch gefördert werden. Zum Beispiel ein kräftiges Gras in der Höhe, das wir machen auf der Autobahn, das ist das Landreitgras. Kennt man das? Ganz stark im Vormarsch. In Brandenburg geht die Art sogar, ist ein heimisches Gras, geht total in die Kiefernwälder rein. Die müssen die Kiefernwälder pflügen, damit die Samen auf den Sand fallen und wieder aussamen können. Darüber redet keiner. Aber der böse Geophyt, ne? Aber das sehe ich nicht so ein. Und ich mag das Landreitgras ja auch. Das ist ja auch eine Art, die auch zudeckt, ja. Hat ja auch zum Beispiel einen Schwermetallzeiger. Und wenn man dieses Gras hat auf Industrieflächen oder auf Halden im Ruhrgebiet, dann ist das wenigstens schon mal ein Gras da. Macht schon mal dicht. Ja, hält den Boden fest. Ja, das ist ja auch schon mal wichtig, dass überhaupt Arten kommen auf unseren devastierten Böden und dass da nicht alles weggeschwemmt wird. Oder der Wind überall einsetzen kann. Ne? In Polen, direkt hinter der Grenze, wer war schon mal in Polen? 2 Arten direkt hinter der Grenze. Kanadische Goldrute und dieses Landreitgras. Die Goldrute ist neu und das Landreitgras ist alt. Kilometerweit nur diese beiden Arten auf den früheren Äckern. Wenn sie nicht wären, wäre der ganze Acker in Wanderschaft auf den sandigen Böden. Ne? Also heimische Arten, Neophyten vergesellschaften sich auch gerne und oft gilt das Gesetz des Erstdagewesenen. Ja, wer da auf einem blanken Boden in der Sandgrube zuerst einwurzelt, der ist dann erstmal König. Und wenn es eine mehrjährige Art ist, haben die Arten dann auch einen Vorteil. Aber das gilt auch für heimische Arten. Aber die Goldruten zum Beispiel, es gibt ja 2 häufige. Das ist die kanadische Goldrute und die Riesengoldrute. Die Riesengoldrute ist die kleinere, die kanadische die größere. Und die Riesengoldrute ist eigentlich die, die hier im Südwesten häufiger ist. Je weiter wir nach Osten kommen, kommt die andere, die ist behaart. Kanada hat 3 A's, das Wort hart, auch 2, die gehört zusammen. Das ist die östliche Art und die westliche Goldrute ist eigentlich die nackte. Weil es hier noch nicht oder noch Richtung Meer geht. Wir sagen atlantisch verbreitet, die andere ist eher kontinental verbreitet. Ich komme nicht drüber weg, aber das ist wirklich die Härte. Aber wir machen das Beste draus. Schwedischer Hartriegel, wer kennt den? Ist ausgestorben in Deutschland. Die letzten Vorkommen sind in Niedersachsen jetzt, ich habe die 3 letzten Vorkommen mir jedes Jahr nochmal angeguckt, habe auch ein bisschen Pflege gemacht. Das ist eine Art, die ist weg. Ja, es kann nicht sein, dass eine Art dann verschwindet und es darf nichts Neues dazukommen. Das ist eine Art der Moore und der sauren Kiefernwälder. Die Art ist praktisch an Nährstoffzufuhr einfach eingegangen. Die haben da in der Nähe eine Biogasanlage gebaut, da haben wir uns fürchterlich gewehrt im Landkreis Cuxhaven, wo ich auch herkomme. Jetzt geht das überhaupt an, wa? Also, und da wuchs die. Um 2010 noch über 2000 Pflanzen, seit 2 Jahren steht da die Null. Das heißt, die Veränderung in der Natur, die trockenen Sommer haben dafür gesorgt, die Art war immer im Schatten unter Kiefern, hat die Art aber nicht ausgehalten. Und dann verschwinden die. Und das gilt für viele, viele, viele feuchte liebende Arten, das gilt für viele Arten, die wenig Nährstoff mögen. Die Landwirtschaft ist schuld und da muss was Neues her. Die werden das qualitativ nicht aufwiegen, aber sie werden zumindest die Flächen werden sie erobern, die die anderen dann freigeben. Oder ihr kennt vielleicht diesen Adlerfarn. Das ist so ein ganz kräftiger Farn, der auch ganz stark zunimmt. Heimische Arten, die zunehmen. Ne? Also da haben wir ganz, wir verbrombeeren. Wir haben 400 Brombeerarten. Die schlimmste ist die armenische, in Anführungsstrichen, die kommt aus aus dem Kaukasus tatsächlich, von den Gastarbeitern eingeführt. Die haben gesagt, ihr habt da tolle Autos hier in Deutschland, aber ihr habt da gar keine Brombeeren, wir bringen unsere mal mit. Mit diesen dicken Früchten. Ne? Da kann man 20 Früchte essen, da hat man richtig Saft getankt. Ne? Hat eine weiße Blattunterseite, überall hier, auch im Gelände. So eine Brombeere, die 10 Meter lange Schösslinge macht. Und riesige Gestrüppe, bis zu 4 Meter hoch. Kennt man, muss man rausziehen. Als Fruchtpflanze hergebracht. Die wurde sogar 1890 wurde die in Schleswig-Holstein schon den ersten Baumschuh wurde die angeboten, als Gartenstrauch. Haben die gesagt, Mensch, die Leute können ja auch mal so eine Brombeere mal kultivieren. Ne? Da war die noch auf ganz niedrigem Niveau, da hat man sich gar keine Sorgen gemacht. Erst in den letzten 50 Jahren ist sie plötzlich explodiert. So eine wintergrüne Brombeere kennt ihr alle mit großen rosa Blüten, die armenische. Die kann ich noch zahlen. Also, Zaunwinden kennt ihr, die blüht ja normalerweise weiß. Die Ackerwinde ist die kleinere, die blüht rosa, gestreift weiß oder umgekehrt rosa gestreift. Das sind unsere Hauptwindenarten, Ackerwinde und Zaunwinde. Dann gibt es diese spezielle Art nur an der Ostsee. Das ist die baltische Zaunwinde, aber die meine ich gar nicht. Sondern es gibt noch eine ganz rosa, auch in Gärten und in Parkanlagen, das ist die schöne Winde. Habt ihr die schon mal gesehen? Eine Zaunwinde nur rosa. Die hier überall hier, auch in den Ortschaften. In den Büschen, in der Eibe, in verschiedenen Sträuchern und auch manchmal in Parkanlagen. Also in Norddeutschland ist das auch eine eingebürgerte Art. Ich weiß nicht vielleicht, wie es hier im Südwesten ist. Vielleicht ist sie noch nicht so ganz so häufig. Aber das wäre, sieht genauso aus wie diese da auf dem Bild, das wäre zum Beispiel auch ein eingebürgerter Neophyt. Und wer rankt, ist auch ein Vorteil. Ja, deswegen ist der Hopfen so auf dem Vormarsch. Und die Zaunwinde sowieso. Das ist eine richtige Gärtner-Nervkrankheit. Ja, ich musste vor ein paar Jahren, war ich noch Gärtner, 7 Jahre war ich Gärtner in Bremen. Wir mussten alle 3-4 Wochen, mussten nur einen Tag opfern, nur zum Winden ziehen. Meine Kollegin, so eine Fleppe. Ich habe gesagt, müssen wir ran, hat der Chef gesagt. Ne? Hat der Chef nie gesagt, aber ich wollte es. Weil die uns alles überwuchert hätte. Da kommt dann irgendwann keiner mehr gegen an. Die Wurzeln haben wir ja gar nicht gekriegt. Beziehungsweise die Rhizome, ne? Die ging immer an der Hauswand entlang oder am Bordstein. Dann verläuft die Zaunwinde und die normale schöne Winde macht das auch so ein bisschen. Ja, das ist auch eine neue. Der flachblättrige Mannstreu. Ist nicht die Stranddistel, ist auch nicht der Feldmannstreu. Ihr habt hier den Feldmannstreu hier im Oberrheingraben. Schöne Art, auch in den Weinbergen. Es gibt auch diesen flachblättrigen Mannstreu. Der gilt als unbeständiger Neophyt. Als Gartenpflanze ab und zu mal auf einer Verkehrsinsel. Oder auch mal im Steinbruch habe ich die schon gesehen. Und dann verschwindet die aber wieder. Die ist blasser als die anderen beiden. Die Strand ist die ganz dicke, auf den Nordseeinseln ist eine geschützte Art. Dieser flachblättige Mannstreu gilt noch als unbeständig. In Holland ist die schon eingebürgert. Das heißt, je weiter wir nach Nordwesten kommen, umso milder wird dann noch der Winter. Und diese Art mag keinen Frost richtig. Also sie könnte, wenn es so weitergeht, vielleicht in 20 Jahren auch dauerhafter werden. Also in Bremen kenne ich ein paar Stellen, die sind aber alle wieder weg. Ja, der Riesenschachtelhalm, auch eine Art, ja, Schachtelhalme. Eigentlich müssen wir ganz viele neue Schachtelhalme haben. Bei den Schachtelhalmen gibt es nicht einen Neophyten. Wir haben 15 Stück, alle 15 sind heimisch. Das ist diese Stranddistel, ne? Das ist eine geschützte Art, haben wir nur an der Küste. In den Nordseeinseln auf den Weißdünen, ja, da darf man nicht so hin, da gehe ich trotzdem so hin. Wir müssen da gucken, wir müssen Buch führen. Ich zähle die auch alle. Das geht nach Minutenfeldern und da wird immer geguckt, alle paar Jahre mache ich das, weil das ist so eine Art, die ich mag und weil ich nur auch gut zu Fuß bin. Die meisten gehen nicht so gerne in diese Dünen. Ne? Ich hüpfe da mal ruhig rum. Ich kenne auch die Stellen, das habe ich alles eingetragen und das liefere ich dem Amt in Niedersachsen so frei Haus. Ah, das ist alles Milzfarn, den kann ich auch noch zeigen. Das ist zum Beispiel eine Art, die im Nordosten gar nicht vorkommt. Im Südwesten ist eine gefährdete Art in Deutschland. Im Südwesten haben wir einige Vorkommen, also auch gerade hier in Rheinland-Pfalz. An den Mauern, auch im Ort manchmal oder in den Weinbergen, wo die Mauern, wo diese Wingertmauern so ein bisschen alt auch sind, da hat man diesen Milzfarn. Der ist jetzt sommertrocken, da kann man mal sehen, was der macht. Deswegen habe ich das Bild auch genommen und nicht ein frisches. Dieses Foto stammt aus Niedersachsen von einem Kanal, eine Kanalböschung südlich von Hamburg. Da ist die Art eingeschleppt worden mit Schottermaterial, mit Grobschotter. Den haben die dann in Bitumen gesetzt und aus dem Bitumen und aus den Gesteinen haben wir diesen Milzfarn südlich von Hamburg. Gilt als nördlichstes Vorkommen auf dem europäischen Festland inzwischen. In England geht die noch etwas nach oben, nach Norden. Also Liverpool zum Beispiel liegt nördlich als Hamburg. Und der Milzfarn rollt sich ein. Das kann kaum ein Farn bei uns machen. Der rollt sich ein, der verliert sogar komplett seine Blätter. Das ist eine Mittelmeerart. Und dann sieht man die Art überhaupt nicht. Ich habe schon gedacht mal am Kanal, die Art ist weg. Und nach 4 Wochen war die wieder da. Also diese Strategie des Blattabwerfens ist dann praktisch der letzte Notnagel, wo diese Arten, diese trockenliebenden Arten, dann überdauern können. Und wenn dann mal ein Schiff kommt, ein richtiger Brummer, und da richtig den Kanal hochflügt, dann schwappt mal vielleicht eine Welle bis an den Farn ran und dann hat er wieder ein bisschen Wasser. Das ist im Grunde wie im Mittelmeergebiet ein kurzes Gewitter. Und da die Art da auch herkommt, ist es für die Art eigentlich doch kein Problem, da in diesem Schotterstein zu überdauern. Sandstrohblume gibt es auch hier im Oberrheintal. Mainzer Sand und Griesheimer Sand und ein paar andere Gegenden auch. Es ist auch Kostbarkeit hier in der Gegend. Das ist zum Beispiel eine Art, die schon immer so vorbereitet war. Das ist ja eine Immortelle, eine trockenheitsliebende Art. Also eine Art, die man ohne Wasser auch in die Vase stellen kann. Die kann man kaufen und ohne Wasser bleibt die gelb. Ja, also solche Arten gab es schon immer bei uns, aber dann immer nur lokal und noch nicht so neophytisch auf der Wanderschaft. Und die Art nimmt ja eher ab als zu, weil die Art eben auch keine Nährstoffe mag. Aber vom Verhalten her wäre es eine Art, die sich so fortbewegt und auch so gut die Hitze erträgt, dass es ein Neophyt sein könnte. Mauerberufkraut, ja, ist auch eine Art, die keiner kennt, die auch vielleicht neophytisch ist. Ist nicht das scharfe Berufkraut, sondern das Mauerberufkraut, die hat eingedrehte Blätter. Das normale Einjährige oder das Einjährige Berufkraut, kanadische hatte ich, das Einjährige sehen wir gleich noch. Und das ist eine Verwandte davon, von diesem sogenannten scharfen Berufkraut, das hat eingedrehte Blätter. Wenn man jetzt eine Art noch nie gesehen hat, sagen wir mal im Bundesland Niedersachsen, ja, dann kann es aber auch sein, dass man die übersehen hat. Muss nicht gleich ein Neophyt sein, kann auch sein, dass man die vielleicht gar nicht wahrgenommen hat. Es gibt auch sogenannte Arten, die man leicht verkennt. Da muss man aufpassen, muss man sich ein bisschen beratschlagen. Wenn alle guten Botaniker im Norden diese Art noch nie gesehen haben, dann sage ich auch, okay, ist ein Neophyt. Aber da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, Mensch, kenne ich seit langem. Haben wir vielleicht nicht drauf geachtet. Ne? Kein Botaniker kennt alles. Das wäre nochmal ein. Ja, also Helgoland. Ja, Lange Anna. Wer war schon mal auf Helgoland? Immerhin, aber die meisten nicht. Ihr seid zu viel hier in Rheinland-Pfalz. Der Pelzer gilt als jemand, der kaum aus dem Ludwigshafen rauskommt. Ne? Und da ist hier schon der Pfälzer Wald schon ein bisschen zu steil hier. Ihr müsst auch ein bisschen mal flexibler werden, dann lernt ihr auch mal was kennen. Ja? Zum Beispiel Helgoland, das ist ein sogenannter Neozon. Eine neue Tierart, die auch seit 1990 erst in Deutschland brütet, ist der Basthölpel. Wir haben 4 Arten auf Helgoland, die erst seit 1990 auf dieser Hochseeinsel brüten. Das ist noch eine Möwe, die 3-Zehn-Möwe, das ist der Tordalk und die Trottellumme und er. Hier, Vogelkundler unter uns. Wer ist Vogelkundler? Immerhin. Weiß man, wovon man spricht. Ne? Also, wir haben auch Neozon. Viele, 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 viele Arten, die von Süd nach Nord wandern. Und diese Arten aus dem Westen sind natürlich Hochfelsenbrüter. Und die können in Deutschland eigentlich nur auf Helgoland brüten, weil sonst ist alles sandig. Und da ist der Basthölpel. Zu Tausenden haben wir den jetzt. Ne? Und der lässt einen auch ganz nah dran. Deswegen hat man ihn früher auch erschlagen und gegessen und deswegen hat man gesagt, also Basthölpel, das ist ein Tölpel, der wehrt sich ja gar nicht. Und die Insel Bas in Schottland hat den Namen gegeben, aber Tölpel finde ich total ungerecht, weil das ein hübscher Vogel ist. So, letzte Art, Meerfenchel. Das ist eine Art, die wirklich entlang der Küste zu uns gekommen ist. Frankreich, ganz häufig noch am Atlantik. Ja, auch um Calais herum, in England. Die Art hat man früher in England gesammelt als Vitaminpflanze. Da hat man die ganzen Industriegebiete mit versorgt. Die drohte sogar zu verschwinden, So groß war die Nachfrage. Die Art haben wir jetzt auf Helgoland. In relativ großen Mengen. Da braucht man ein zweites Foto. Hab nicht ich entdeckt, leider, sondern so ein anderer Hornochse, der da oben rumgestiefelt ist und sich das angeguckt hat. Ne? Weil das ist ja wirklich eine attraktive Art. Und die stört da niemanden. Da, wo der Felsen ist, da war vorher gar nichts. Ja, aber im Garten. Wir machen hier Wildpflanzen. Ne? Von alleine ist Trumpf. Sehen, Pflanzen kann in ihrem Garten. Ja, ist ja auch, hat ja eine Berechtigung. Aber wie gesagt, Neophyten, die müssen wirklich draußen sein. Und die dürfen uns auch nicht als Samengeber benötigen, müssen es von alleine schaffen. Möglicherweise. Ne? Also trocken wird es ja, sandig, steinig. Sandstein habt ihr ja auch hier viel. Möglicherweise ist es eine Art, die dann auch noch kommen wird. Aber sie braucht Meeresklima, sie braucht das Salz auch. Also da müssen sie mal pinkeln. Genau. Sie pinkeln noch zu häufig in der Toilette, draußen pinkeln, sie sparen Wasser und sie sorgen für Pflanzenwachstum. Ne? Also in diesem Sinne habe ich versucht, das Beste daraus zu machen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Also ganz vielen Dank, auch wenn der Vortrag nicht ganz gepasst hat, der Rest hat doch prima gepasst. Es gibt bestimmt noch ganz viele Fragen. Eine würde ich auch gerne direkt noch loswerden. Kannst du was sagen, so, wie ist denn die Bilanz zwischen den Arten, die aussterben und verschwinden und denen, die neu dazukommen? Gibt es also da Zahlen?
Muss man so ein bisschen trennen. Die Waage also es hält? Gibt ja, man kann eigentlich sagen, dass die Artenzahlen noch nie so hoch waren wie im Moment. Mhm. Aber wir zählen natürlich auch die ausgestorbenen Arten mit dazu. Also angenommen, ich wäre jetzt hier Rheinland-Pfälzer, ich würde eine Landesliste machen oder ich würde einen für den Landkreis machen, dann wären jetzt die Artenzahlen so hoch wie nie, aber natürlich ist die Anzahl der ausgestorbenen Arten natürlich auch angestiegen. So richtig bilanzieren kann man das nicht. Ich würde sagen, wir haben mehr Arten, die dazukommen, als Arten, die aussterben. Denn das, was dazukommt, das können wir sehen heute und das, was ausgestorben ist, das kann man eigentlich oft nur vermuten. Wir sagen verschollen. Und noch nicht ausgestorben, weil es kann sein, dass hier ist ja überall gebirgig, keiner war überall, da kann es Winkel geben und Stellen an den Felsen oder so. Oder wer geht alle Gräben ab? In Norddeutschland haben wir ja Millionen Kilometer Gräben. Wer geht die alle ab, um dann nochmal eine Krebsschere zu sehen? Also Dunkelziffer ist möglich und es gibt ja auch immer wieder Funde noch. Dann sind Arten nach 50 Jahren plötzlich wieder da. Ja, oder hat man übersehen oder sie kommen sogar zurück, weil es wärmeliebende Arten früher auch schon gegeben hat, zurückgegangen sind. Zum Beispiel das Ackerfilzkraut ist total wieder häufig geworden, war eine Art, die vor 30 Jahren verschwunden war. Oder das deutsche Filzkraut auch, was Besonderes. Und Arten nehmen zu, die früher auch schon immer zu uns gehörten und die Bilanz dann auch immer wieder so ein bisschen verändern. Also eine Standardart gibt es da.
Ja, aber es kommen auf jeden Fall noch spannende Zeiten auf uns zu, denke ich.